Heute ist ein Thema dran, das so ein bisschen trocken wirkt, aber eigentlich gar nicht so trocken ist. Und es, viele Ärzte sagen dann immer so, naja, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, so mit Labormethoden und mit den, wie so, solche Tests ablaufen. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen zeigen, dass es doch ganz gut ist, wenn man sich mit diesen Dingen ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, ich bin halt so ein Methoden-Junkie. Es ist ja auch unsere Aufgabe, neue Methoden zu validieren und auch irgendwie zu entwickeln. Aber es ist auch irgendwie wichtig, sich mit den herkömmlichen Methoden auszukennen, auch mit den Grenzen der Methoden. Wir wollen uns aber hier nur beschäftigen, erstmal auf die Antikörperteste, also auf die immunologischen Methoden. Da haben Sie auch schon so einiges von gehört. Also wissen alle immunologischen Methoden, 99% benutzen eben halt diese Antikörper der Klasse IgG. Eben hier nochmal aufgezeichnet und wo das Epitop eben halt entsprechend an den Antigenbindungsstellen bindet und eben dieses Antigen eben so wie, ich mache mal gerade das Projektionslicht an, damit Sie ein bisschen was sehen können. So, das ist auch ein bisschen weihnachtlicher. Wo eben halt dieses Antigen eben nicht richtig festgebunden ist, sondern wirklich wie durch 6 Proteinschlaufen wird das sozusagen hier so eingepasst. Und deswegen kann man sich dann auch vorstellen, dass es, wenn dieses Epitop entsprechend ähnlich aufgebaut ist, also auch so rund und schön ist molekular, dass auch was genauso Gleiches aufgebaut, gebunden wird. Und das nennt man ja, wie Sie das kennen, auch Kreuzreaktivität. Also erstmal, das Antigen ist ja auch so ein Kunstwort. Antigen, das sieht man in manchen Büchern gar nicht mehr, heißt eben Antikörper generierend. Ist eine Abkürzung. Und die meisten Antigene sind eben Proteine. Manchmal ist es ganz auch schwierig, aus kleinen Molekülen überhaupt Antikörper zu produzieren. Ich habe zum Beispiel mal so ein Projekt gehabt, wo ich gerne Antikörper zum Beispiel gegen Heroin entwickeln wollte. Dann könnte man zum Beispiel Heroinsüchtige impfen gegen Heroin und dann würde das Heroin einfach nicht mehr wirken. Problem ist wirklich, einen Antikörper zu finden, der ganz spezifisch sowas bindet, auch Ethanol oder Ähnliches, was denn im Körper vielleicht in ähnlicher Weise produziert wird, sodass es nicht eben halt irgendwelche Kreuzreaktivitäten gibt. Das ist ja auch bei den ganzen Biologicals, schwieriges Wort, auch so, wo sie irgendwelche Antikörper bekommen und man weiß heutzutage manchmal gar nicht genau, wie spezifisch die sind, was sie vielleicht in 4, 5 oder 10 Jahren machen, ob ihnen dann 3 Ohren wachsen oder irgendwas. Also diese Spezifität ist eben halt immer ganz, ganz wichtig. Also die Fähigkeit, nur den gesuchten Analyten nachzuweisen. Das werden Sie sehen, dass das häufig nicht der Fall ist, weil die Antikörper eben ähnliche Moleküle auch erkennen. Das kennen Sie eben halt vom Kreuzreaktivität, von diesem Begriff, dass eben halt Sie nicht erkennen können, wenn Sie eben halt zum Beispiel Opiate nehmen, können Sie nicht erkennen, ob derjenige Heroin nimmt oder Codein oder Mohnbrötchen isst, weil eben halt alle diese Antikörperreaktionen positiv sind. So, und wenn man jetzt hier, das habe ich auch schon mal in einer onkologischen Vorlesung gehabt, man muss erstmal auch sich überlegen, wenn man irgendwelche Parameter misst, was messe ich denn überhaupt? Weil Sie haben immer, egal von welchem Analyten Sie im Blut sprechen, haben Sie immer mehrere Formen vorliegen. Sie haben irgendwas, was frei vorliegt, freie Form, ob das Hormone sind. Sie haben irgendwie gebundene Formen, an irgendwelche Proteine gebunden, wo es auch immer wichtig ist zum Beispiel, wie ändern sich diese Bindungsproteine bei bestimmten Erkrankungen. Wenn Sie zum Beispiel schwanger sind, sagen wir mal, werden sich die ganzen cortisolbindenden Proteine zum Beispiel total vermehren und Sie messen kaum noch freie Formen an Cortisol zum Beispiel und solche Dinge, dass man so etwas auch irgendwie mitbekommt, was messe ich da überhaupt? Oder auch solche Formen wie hier zum Beispiel, wenn da Alpha-2-Makroglobulin dranhängt, dass wir sowas immunologisch gar nicht messen können, weil eben halt das ganze Molekül eben total eingekesselt ist sozusagen von diesem Protein und gar kein Antikörper rankommt. Also sieht man einfach auch, wie schwierig das manchmal ist, wenn man so einen Parameter bestimmt, dann spricht man eigentlich von immer mehreren Parametern, mehreren Formen. Und das werden Sie bei jedem Analyten im Blut finden Sie das. Freie, gebundene Form an verschiedenen Bindungsproteine. Und wie der Antikörper da greift, ist eben halt unklar, manchmal. Ja, Doping ist auch noch ein Thema, was ich nächste Woche mal ein bisschen was erzählen will, weil das ist so ein Thema, was sich die Studenten gewünscht haben. Natürlich meistens so aus der Hinsicht so Gehirndoping, da werde ich auch ein bisschen was zu erzählen. Also, dass man natürlich gerne irgendwie eine Substanz nimmt und mit mal eben den Pschyrembel oder den Herold oder wie auch immer auswendig kann. So ist ja etwas, was man sich so immer wünscht, gerade so als Medizinstudent, wenn man immer nur die Sachen so in sich hineinfrisst. Und da gibt es natürlich auch Studien, wie man seine Gehirnleistung verbessern kann. Und da werde ich zum Beispiel auch ein bisschen was zu erzählen. Genau, und das Problem ist halt auch, wenn Sie jetzt so Sport machen, wie hier zum Beispiel so auf Anabolika testen und Sie wollen irgendwelche Sportler überführen auf Anabolika, weil es gibt eigentlich keinen Leistungssportler, der nicht irgendwas nimmt. Und dann ist das eigentlich nicht mehr, ist das rechtlich überhaupt nicht sozusagen, also kein Rechtsanwalt würde einen immunologischen Test sozusagen anerkennen, weil er immer sagt, naja, zum so und so viel Prozent haben Sie Kreuzreaktivitäten, werden vielleicht irgendwas anders gebunden. Die brauchen da halt eine hohe Sensitivität und Spezifität bei den Methoden. Da sind immunologische Methoden eigentlich nicht zum Beispiel für sinnvoll anzuwenden. So, Antikörperreaktionen, das meiste ist Ihnen, denke ich, klar sozusagen. Sie haben immer Antikörper und Sie haben Antigene. Da haben Sie natürlich, wenn Sie jetzt ein Antigen messen wollen, haben Sie die Möglichkeit, dass eben halt wenig Antigen da ist, also ein Antikörperüberschuss. Dann haben Sie irgendwie einen Äquivalenzbereich, wo ungefähr gleich viel vorliegt, wo Sie eben halt irgendein schönes Präzipitat haben, einen Niederschlag. Und dann ist irgendwann sozusagen ein Antigenüberschuss da, wo ganz, ganz viel von dem zu messenden Antigen da ist, wo sich dieses Präzipitat wieder löst. Und wenn man sich das anschaut, dann kriegt man eben halt diese typische Heidelberger oder Heidelberger-Kendall-Kurve. Und das heißt also, Sie haben erst ein, wenn Sie das Messsignal nehmen, zum Beispiel die Präzipitatmenge, und Sie wollen irgendein Antigen messen, ob jetzt PSA oder Cortisol oder was auch immer, dann haben Sie erst ein schönes ansteigendes Signal und irgendwann fällt das wieder ab. Und diese Kurve haben Sie bestimmt überall schon mal irgendwie gesehen, aber es ist eben auch wichtig, dass man sich die klar macht, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn wir eine Probe von Ihnen bekommen, sagen wir mal für PSA, und der Patient hat riesig viel PSA, was passiert? Wir kriegen ein Nullmesssignal. Weil wir denn irgendwo hier sind, wir kriegen ein Nullmesssignal. Das heißt also, wir messen da Null und geben das zurück sozusagen an den Arzt und der sagt, ruft den an und sagt, hier, Fobby, was habt ihr da wieder gemessen? Der Patient ist total durchmetastasiert, der muss riesig hohe Werte haben und ihr habt Null gemessen. Und wie kann man sowas rauskriegen? Das kann man nur dadurch rauskriegen, indem man die Probe verdünnt. Und was passiert nämlich, wenn Sie irgendwo hier liegen mit der Antigenkonzentration und Sie verdünnen, dann fällt das Messsignal. Wenn Sie hier liegen und Sie verdünnen die Probe, dann steigt das Messsignal. Und das ist etwas, was man dann ausprobieren muss. Und das ist etwas, was, wenn Sie das so mitnehmen, ist das eigentlich eines der wichtigen Messages. Wenn Sie so das Gefühl haben, der Laborwert stimmt nicht, dann sagen Sie dem Labor nach, rufen Sie an und sagen, bitte einmal verdünnen die Probe. Und wenn die Probe sich dann wirklich linear runter verdünnt, also 1:1, dass wirklich die Hälfte des Wertes da ist, dann ist die Messung meistens korrekt. Wenn eben halt nur 75% oder 10% des Wertes, Ausgangswertes da ist, dann ist irgendwas stört da. Also man kann eben sehr, sehr schön durch Verdünnung herausbekommen, ob die Messung in Ordnung ist. Ob das irgendwelche Störfaktoren sind oder so etwas zum Beispiel hier, wo Sie eben halt verdünnen und dann das Messsignal ansteigt, das, was eigentlich nicht so zu erwarten wäre, weil Sie wollen ja möglichst eben entsprechend in diesem Bereich messen, wo eben halt das, die Konzentration zum Messsignal möglichst sozusagen linear erfolgt. Okay, wie kann man diese Präzipitatmenge messen? Da gibt es eben halt zwei Möglichkeiten, die man so in der Routine benutzt. Das einmal ist die sogenannte Niffelometrie und das andere ist die Turbidimetrie. Das ist eine ganz simple Geschichte. Wenn Sie so eine Messzelle haben, wie so ein Glas Milch, und leiten da Licht durch, dann ist, je mehr Fett in der Milch ist, desto weniger kommt hinten an. Das ist so Restlichtmessung. Nennt man Turbidimetrie. Wenn Sie sich sozusagen, je dicker sozusagen die Milch ist oder je stärker das Präzipitat, desto weniger Restlicht. Und dann gibt es noch die Niffelometrie, indem man sich das Streulicht anguckt, also wie viel sozusagen, wenn Sie hier das Licht an dieser Küvette oder Messzelle dort einstrahlen, dann haben Sie, je dicker die Lösung ist, desto mehr Streulicht haben Sie sozusagen. Und das ist etwas, was man, beide Möglichkeiten kann man nutzen. Ist natürlich immer wichtig, dass nicht irgendwelche anderen Dinge, die außer das Antigen, Antikörperpräzipitat, irgendwelche Störungen macht. Also wenn Sie da irgendwelche Röntgenkontrastmittel drin haben oder andere Sachen, kann es natürlich sein, dass es auch Streulicht- oder Restlichtmessung dort beeinflusst wird. So, wenn man sich so anguckt, wie funktionieren in der Regel die immunologischen Teste, so ganz simpel haben Sie eben halt diese Antikörper, und diese Antikörper sind entweder monoklonal oder sie sind eben polyklonal. Meistens versucht man natürlich monoklonale Antikörper zu nutzen, damit auch wirklich nur ein Epitop erkannt wird. Diese Antikörper sind meistens vom Tier, meistens von der Maus, und das gibt Probleme, das zeige ich Ihnen gleich noch, weil wir aber die Hälfte von Ihnen statistisch Maus-Antikörper im Blut haben, weil Sie irgendwo mal eine Maus mitgegessen haben, Mausproteine geschluckt haben, gerade wenn Sie viel so Körner oder Müsli und solche Sachen essen, da sind immer viele Mausproteine drin, weil wo Körner sind, sind auch Mäuse. Und genauso wie Sie auch, wenn ich messe, zum Beispiel Spinnenproteine, kann ich in Ihrem Blut auch sehr viele nachweisen sozusagen. Muss man vielleicht nicht immer alles wissen, aber Spinnen spielt nur keine Rolle, weil die Antikörper, die Messantikörper eben in der Regel von der Maus sind und Spinnenantikörper da nicht interagieren würden. Gut, dann haben wir hinten die Markierung, dass dieser Antikörper irgendwie markiert ist, damit eben halt dass diese Anbindung an das Antigen irgendwie nachgewiesen wird. Das können radioaktive Isotope sein, diese typischen RIAs, die man immer ungern nimmt, weil Radioaktivität ist irgendwie doof, rein von der Messung, von der Entsorgung und Ähnliches. Und deswegen nimmt man heutzutage meistens Fluoreszenzmoleküle, das, was Sie in Ihrem Textmarker haben, was so eben schillert, meist so gelb oder grünlich, Fluoscein. Und diese Fluoreszenzmoleküle sind eben der Nachweis stark, wenn sie das Licht ausmachen, leuchtet es aber nicht mehr. Dann gibt es die Enzyme, diese Enzyme-Linked Immunoassay, die ELISAs, wo ein Enzym dran gepackt ist, was irgendeine Substanz umsetzt, meist zu einem Farbstoff. Und als letztes noch die Luminogenmoleküle. Das ist das, was so Lumineszenz, also durch eine chemische Reaktion kommt Licht. Das kennen Sie für mal vom Jahrmarkt, wenn man da so diese Stäbchen nimmt, die man knackt, und dann gibt es eine Reaktion und dann leuchtet das schön und die Kinder sind alle traurig, wenn es am nächsten Tag nicht mehr leuchtet. Das ist Lumineszenz. Und das möchte man eigentlich, viele dieser neuen Teste, gerade wenn sehr nachweisstarken Testen, sind meist Lumineszenz, weil sie eben halt dort keine Lampen oder so brauchen, sondern jedes einzelne Lichtmolekül sehr schön detektieren können und sehr sensitiv messen können. Da zeige ich Ihnen auch gleich noch ein Analogbeispiel. Ja, es gibt zwei so Formen, einmal diese kompetitive Testform, Competition, Wettbewerb, das kennen Sie von Germany's Next Topmodel, da ist etwas, wo eben halt zwei, das Antigen, als das, was Sie messen wollen, als ein Antigen im Reagenz, was markiert ist, die konkurrieren um die Bindung an dem Antikörper, und je mehr Antigen in der Probe ist, also in der Probe, die Sie messen wollen, desto weniger von diesem Markierten bindet daran. Das heißt, Sie haben dann entsprechend ein abfallendes Messsignal. Das ist die kompetitive Form. Und es gibt noch eine zweite Form, das ist die Sandwich-Komplex oder Sandwich-Immunoassay. Da haben Sie eben halt einen Fängerantikörper, das Antigen wie so eine Wurstscheibe dazwischen, und dann gibt es noch einen Signalantikörper. Und je mehr Sandwich sich ausbildet, desto höher ist eben das Messsignal, die Konzentration. Das sind so die zwei wichtigen Testformen, die es sozusagen gibt bei den Immunoassays, die es in vielen, vielen Abwandlungen gibt. Zum Beispiel hier auch ein Sandwich-Prinzip, Enzyme-Linked Fluorescence-Assay. Also gibt es viele, viele Namen und schöne Worte, je nach Firma. Und auch hier, ich sage Sandwich-Prinzip, hier haben Sie ein Enzym dranhängen, alkalische Phosphatase, was eine Substanz umsetzt, zum Beispiel zu einem Fluoreszenzfarbstoff. Das Gleiche ist auch bei den Teststreifen. Wenn Sie so Teststreifen, zum Beispiel Schwangerschaftstests nutzen, ist auch ein Immunoassay. Und zwar meistens mit Gold. Also überall, wo so orange sage ich schon, so lila, rosa Streifen, also so diese Streifen, die Sie so kennen vom Test, das sind immer Gold. Markierte Antikörper. Weil Gold ist in Lösung immer so rosa-lila-förmig. Nicht dieses Gelb-Gold, was Sie so am Ring haben oder an der Kette, sondern gelöst ist Gold eben halt so rosafarben. Und deswegen, wenn Sie eben so einen Test haben, zum Beispiel, ist auch hier Sandwich-Prinzip, wenn zum Beispiel PSA in der Probe ist, dann sind diese Antikörper hier Gold markiert und Sie haben meistens noch ein Kontrollfeld, um zu schauen, ob eben halt das Serum oder der Urin durchgelaufen ist, damit Sie eben sehen, ob genügend aufgetragen wurde. So laufen die meisten Teststreifenmethoden ab. Also auch ein Sandwich-Assay, Optical Read, eben halt mit diesen Goldpartikeln. Ein Test nur so ganz am Rande, weil das ist einfach auch irgendwie ganz technisch ganz interessant gelöst. Die meisten Immunoassays brauchen sie immer, muss der eine Antikörper irgendwie fest gebunden sein, damit sie irgendwie waschen können und damit das Antigen, dieser Komplex festgehalten wird. Es gibt aber auch solche Verfahren, wo man einfach nur alles zusammenpipettiert, sind so die sogenannten homogenen Immunoassays, Eintopfverfahren, wo sie einmal zum Beispiel dieses Antigen, was Sie messen wollen, drin haben und Sie haben ein Antigen-Enzymkomplex, wo ein Antikörper dranhängt und zwar so elegant gemacht, dass wenn der da dranhängt, dieses Enzym nicht aktiv sein kann. Wenn Sie jetzt ganz, ganz viel Antigen in der Probe haben, dann wird sozusagen dieser Komplex vom Antikörper verdrängt. Und Sie kriegen dann die freie Form, also so massenwirkungsgesetzmäßig, wird das zur rechten Seite verschoben und dann wird Substrat zum Produkt umgesetzt. Das heißt, Sie schmeißen es einfach zusammen, gucken, wie viel Produkt entsteht. Das ist sozusagen so ein Eintopfverfahren, homogene Immunassay. Das Schwierige können Sie sich vorstellen, dass man eben so ein Reagenz herstellt. Wenn Sie Immunassays machen, haben Sie in der Regel immer Serum funktioniert eigentlich fast immer. Wenn andere Materialien verwendet werden, dann steht es eben dabei. Also wenn es jetzt Plasma ist, Heparinplasma, EDTA-Plasma, Citratplasma oder so etwas, kann es funktionieren, es muss nicht funktionieren. Die meisten Immunoassays werden mit Serum erstmal getestet, weil das so das älteste Material ist. Wenn Sie eben halt ein anderes Material verwenden wollen, dann müssen Sie eben halt schauen, ob der das irgendwie ausprobiert hat, der Hersteller, oder Sie müssen es selber validieren. Weil es kann schon durchaus sein, dass manche Materialien einfach nicht gehen, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, wenn Sie eben halt EDTA-Plasma nutzen, dann bindet EDTA, wissen Sie, vielleicht so Calcium, aber auch Magnesium, Zink und ähnliche Dinge. Und ELISA, viele ELISAs können Sie nicht machen, weil dann Enzymreaktion nicht funktioniert mit EDTA. Zum Beispiel. Also deswegen ist es immer wichtig, das richtige Material zu verwenden. Haltbarkeit ist eben halt bei den Analyten immer sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie so Peptide haben, die Sie messen, die sind meistens nur so wenige Stunden haltbar. Also Peptide oder auch RNA und so, das ist alles etwas ziemlich instabil. Wenn Sie aber so größere Proteine bestimmen oder auch Medikamente oder ähnliche Dinge, die sind meistens super stabil, da können Sie auch 2-3 Wochen noch die Analytik durchführen. Das Probenvolumen bei diesen Immunoassays ist eben halt relativ gering, so 10 Mikroliter, also einen großen Tropfen Serum. Da kann man das meiste mit analysieren. Deswegen sind diese Immunoassays auch so in allen Laboren verbreitet, weil man sie einmal super automatisieren kann. Einfach Probe reinstellen, Start drücken, das funktioniert sozusagen. Und sie brauchen halt wenig Material. Und man für diese Einfachheit nimmt man halt im Kauf, dass doch mal der eine oder andere Test nicht so richtig funktioniert. Kalibratoren ist immer ein Problem, also ob es WHO-Standards sozusagen gibt. Das heißt also, wo wirklich jemand vorgibt, da ist 4 Mikrogramm einer Substanz drin. Das ist manchmal schwierig bei Enzymen, bei Hormonen oder ähnliche Dinge, weil da können Sie nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte gerne mal einen Löffel 100% reines Cortisol haben. Oder irgendeines Enzyms. Das ist etwas, was immer aufgereinigt werden muss. Und je sauberer Sie das machen, desto höher ist natürlich die Konzentration im Speziellen. Und deswegen ist es wichtig, dass irgendjemand sagt, ich stelle etwas her und alle vergleichen das sozusagen, so wie das Urmeter oder das, irgendwie das Kilogramm, damit jede Haushaltswaage eben entsprechend gleich wiegt. Das ist wichtig, damit eben die, die Werte miteinander vergleichbar sind. Inkubationszeit, die Messungen dauern in der Regel eben 10 bis 60 Minuten. Kürzer ist immer ein Problem, weil eben der Antikörper das Antigen finden muss. Wo werden diese Immunoassays angewendet im Labor? Einmal Hormonbestimmungen, also alles Schilddrüse, Östradiol, Progesteron, solche Fertilitätshormone, Insulin, die ganzen Tumormarker, die Medikamentenspiegel werden gemacht, Herzmarker, also sowas wie Troponin I oder T und die ganze Virusdiagnostik läuft alles über solche immunologischen Methoden. So, dann ist eine Frage natürlich immer auch, wie sensitiv ist mein Verfahren? Das wollen Sie natürlich immer wissen bei den Tumormarkern, um möglichst frühzeitig irgendwie ein Rezidiv zu erkennen. Das muss man natürlich austesten. Und Sie wollen natürlich auch gucken, ob, wie niedrig Sie messen können, auch wie präzise Sie in dieser in der Nähe des, der Nachweisgrenze, wie präzise Sie messen können. Wenn Sie zum Beispiel, sagen wir mal, Sie wollen Schwangerschaftstest machen, dann wollen Sie ja natürlich wenn Sie messen, wollen Sie ja auch 10-mal den gleichen Wert messen und nicht so schwanger, nicht schwanger, schwanger, nicht schwanger. Das hilft Ihnen nicht weiter, sondern Sie wollen, das ist ja sozusagen ein Rauschen, sondern Sie wollen möglichst, auch wenn Sie 10-mal messen, schwanger oder nicht schwanger haben und nicht eben halt wechselnde Werte. Und das ist ja an der Nachweisgrenze immer das Problem, dass Sie wirklich auch präzise noch unten möglichst präzise messen können. Gut, also das muss man testen und wir haben halt verschiedene Methoden, die Sie schon sehr, sehr niedrig messen können. Wir haben eben die Lumiszenz angesprochen, da liegen wir irgendwo im Femtogrammbereich, da weiß man schon gar nicht mehr manchmal von den Namen her, was ist das überhaupt, 10 hoch minus 15. Also das ist etwas, was ganz, ganz niedrig konzentriert ist. Immer dieses Beispiel, weil ich das immer ganz weil ich das mal so durchgerechnet habe, eben wenn man so im Nanogrammbereich liegt, 10 hoch minus 9, dann hat man hier entsprechend, ist das analog, als wenn man eben 4 Würfelzucker in den Asi wirft, einmal umrührt und diese 10 Mikroliter rausnimmt, dann weiß man genau, man hat 4 Würfelzucker reingeworfen. In diesen Bereichen messen wir. Das ist immer schwierig vorzustellen, dass man das da auch noch sinnvoll messen kann, sozusagen, in diesen Konzentrationsbereichen, dass nicht einer sagt, nee, es waren doch nur 3 Würfelzucker oder 2 oder 5. Sondern wirklich 4. Das ist etwas, was in diesen Bereichen messen wir. Und deswegen gibt es auch verschiedene Nachweisgrenzen, die man auch die Testhersteller hergeben und rausgeben und die auch durchaus wichtig sind, dass man sie sozusagen kritisch hinterfragt, weil in der Regel geben alle Hersteller immer die sogenannte analytische Nachweisgrenze raus. Das heißt, sie haben einfach nur 20 Mal Wasser gemessen mit dem Reagenz und haben geguckt, was kriege ich für ein Messsignal. Nur leider, wenn wir im Blut messen, messen wir nicht im Wasser, sondern wir messen halt in einem Blut, im Blut. Und schöner ist noch die biologische Nachweisgrenze. Zum Beispiel, wenn ich eben halt PSA messe, dann gucke ich mir an, wie ist das PSA bei Frauen, die eben keine Prostata haben. Die haben zwar sowas Ähnliches, aber sie haben keine Prostata. Und ich gucke mir eben halt 100 Frauen an, wie ist denn der Messwert bei diesen 100 Frauen, die eben halt keine Prostata haben, wie ist der PSA-Wert, damit ich überhaupt den männlichen PSA-Wert abschätzen kann. Und da kann man die funktionelle, die biologische Nachweisgrenze nachweisen, also analytfreies Serum. Das ist schon manchmal schwierig zu bekommen. Bei PSA ist es nicht so schwierig, aber bei anderen ist es schon schwierig, eben halt ein Serum zu bekommen, wo der Analyt, den man misst, überhaupt gar nicht drin ist, weil der ja meist irgendwie dann rausgeholt werden muss. Und dann gibt es noch die funktionelle Nachweisgrenze, wo man eigentlich eben halt ein analytfreies Serum nimmt und man misst sozusagen die Konzentration, verdünnt man runter und schaut sich die Konzentration an, bei der man noch mit plus minus 20% richtig misst, sozusagen präzise misst. Das ist die funktionelle Nachweisgrenze. 20% ist eben halt meistens für die meisten medizinischen Aussagen ausreichend und deswegen sagt man, okay, da ist die Nachweisgrenze, da schwankt der Wert nur um 20%. Warum ist das wichtig, zum Beispiel, wenn wir hier jetzt so Tests miteinander vergleichen? Hier zum Beispiel, das ist auch wieder PSA-Test von 7 Herstellern. Und da hat man eben die verschiedenen Nachweisgrenzen unterschieden. Da hat man zum Beispiel hier biologische untere Nachweisgrenzen, Frauen ohne Grunderkrankung, da sind sie gelb. Die haben schon auch durchaus messbare Werte, wenn sie da PSA messen. Und wenn Sie jetzt biologische Unternachweisgrenzen bei Männern, zum Beispiel Männer, die eben halt keine Prostata mehr haben, finden Sie auch durchaus erhöhte Werte, sozusagen. Die analytische Nachweisgrenze ist in der Regel deutlich niedriger, weil man da einfach nur im Wasser gemessen hat. Und deswegen ist es wichtig, wenn Sie zum Beispiel auch zwischen verschiedenen Testen dann hin und her springen, dann sehen Sie zum Beispiel diesem Test, sind Sie irgendwie einen Wert bei dem gleichen Patienten 0,63, bei anderen 0,29, ist nur noch ein Drittel des Wertes sozusagen, nur weil sie den Test geändert haben. Und er hat nichts, der hat noch nicht mal eine Prostata. Und trotzdem misst der Antikörper, misst etwas. Und das ist immer etwas, was man auch immer Patienten, auch Ärzten, häufig schwer zu vermitteln kann. Das heißt, Prostata ist weg, trotzdem misst man irgendwie was. Und es ist nicht ein Rezidiv oder irgendwie entsprechend Tumor, sondern es ist einfach die Kreuzreaktivität der Antikörper und eben halt auch eine leichte Schwankung, wenn noch ein bisschen PSA da ist, weil auch andere PSA-ähnliche Moleküle im Körper vorkommen, die dann sozusagen auch individuell schwanken können, was nichts mit Rezidiven zu tun hat. Gut, was wichtig ist eben halt, dass man eine schöne Standardkurve macht, also aus eben halt bekannten Konzentrationen, so eine Eichkurve, damit man eben halt weiß, bis wohin ist eigentlich das Messsignal linear. Weil das Problem ist zum Beispiel, wenn Sie ganz, ganz viel Antigen haben, zum Beispiel hier bei so einem Sandwich-Essay, Sie haben ganz, ganz viel Antigen, ganz, ganz viel PSA, dann passiert es nämlich so, dann bildet sich nicht dieser Sandwich-Komplex aus, sondern ein Antigen bindet da, ein Antigen bindet dort und Sie haben dann nur ein ganz kleines Messsignal. Also auch dieses Messsignal geht irgendwann wieder runter. Und deswegen ist es immer wichtig zu wissen, dass man dann auch so eine Probe verdünnen muss, damit man eben entsprechend eben halt auch den wahren richtigen Wert bekommt. Nennt man auch High-Dose-Hook-Effekt. Bei hohen Konzentrationen bekommen Sie dann wieder ein abfallendes Messsignal. Also hier nochmal dargestellt, also man hat immer so einen linearen Bereich, dann hat man irgendwo eine Messgrenze und dann, hoppla, fällt eben halt der Wert wieder ab. So, und dann gibt es auch so ganz simple immunologische Teste. Ich habe hier einfach mal den Schwangerschaftstest genommen, weil da kann man sich was drunter vorstellen. Vielleicht kommen Sie auch irgendwann mal in den Genuss, so etwas durchzuführen zu dürfen. Und dann fängt es schon damit an, wenn Sie auf dem Testfeld nur so ein leichtes Signal haben. Und Sie fragen 10 Leute, dann sagen 3 Leute negativ, 3 Leute sagen positiv und 4 sagen Ihnen so schwach schwanger. Und es ist durchaus schwach positiv beim Schwangerschaftstest. Oder schwach schwanger habe ich also durchaus schon als Kommentar gesehen. Also finde ich dann schon ein bisschen irgendwie merkwürdig. Das heißt, immer natürlich bei jedem qualitativen Test, auch schwache Signale sind positiv. Klingt simpel, aber ist in der Regel im Praktischen gar nicht so häufig, wird das so beachtet. Wichtig ist auch, dass Sie auch wissen müssen, so ein Schwangerschaftstest ist erst im Urin, zum Beispiel nach 14 Tagen positiv, im Blut ungefähr nach 7 Tagen. Das heißt, also Sie haben ja immer irgendeine Entscheidungsgrenze bei so einem Schwangerschaftstest, dass zum Beispiel ab einem bestimmten HCG-Wert im Serum soll der positiv werden, beim Urin ist der Entscheidungswert ein bisschen höher, deswegen haben Sie da entsprechend auch, braucht der Wert ein bisschen länger und es ist natürlich auch wichtig, dass Sie immer möglichst konzentrierten Urin nehmen, dass der entsprechend eben halt hochkonzentriert ist, damit Sie eben halt möglichst frühzeitig eben den Schwangerschaftstest durchführen. Und hier wichtig ist auch zu wissen, dass postmenopausal, also wenn Sie eine 80-jährige Nonne haben, ist die immer Schwangerschaftstest positiv. Das habe ich gestern noch Anforderungen eines Gynäkologen bekommen, der nachgefragt hat, ja, die Frau hat die schon 50 Jahre und das Bett hat sie gesteigt immer. Ich habe gesagt, das ist völlig normal. Das hat er mir nicht geglaubt, aber man sollte vielleicht ein bisschen besser in die Bücher reinschauen. Und es ist so, dass jeder, der Beta-HCG-Wert im postmenopausal ansteigt. Das heißt also, wenn Sie einen Schwangerschaftstest bei einer 80-jährigen Frau machen, ist der immer positiv. Also immer vorsichtig bei älteren Frauen. Das passiert bei Studien immer mal wieder und so. Wird sowas angekreuzt oder fehlerhaft angekreuzt. Mitmal hat man einen positiven Schwangerschaftstest und dann wird die Frau untersucht und gemacht und getan auf einem gynäkologischen Stuhl nach irgendwelchen Tumoren untersucht. Und dabei war die noch nie mit irgendeinem Mann zusammen. Also, und dabei, das ist etwas, was wirklich immer wieder zu Irritationen führt. Also ist ganz normal. Sollte man einfach wissen. Wenn Sie so einen Schwangerschaftstest durchführen, was ist überhaupt der häufigste Fehler beim Schwangerschaftsdurchführung, Testdurchführung, wenn Sie so einen Schnelltest machen? Was würden Sie sagen? Ein bisschen mal gerade Seminarstil hier. Nee, es ist genau das Gegenteil. Die 150 Teste, die es in Deutschland gibt, Schwangerschaftsteste, wie lange muss man den Urin da drauf geben? Fast alle gleich. 4 oder 5 Minuten. Also manche 4 und manchmal 5 Minuten. Und dann muss man ihn ablesen und sagen, okay, nicht schwanger oder schwanger. Viele lassen ihn liegen auf der Toilette, warum auch immer, und kommen dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten oder wann auch immer wieder und sagen, bin ja doch positiv. Weil ungefähr ein großer Teil, so 30-40% der Schwangerschaftsteste durchfärbt, je länger sie liegen bleiben. Und da sich kaum jemand Packungsbeilagen durchliest, ist einfach so, die machen einfach immer nur. Und deswegen ist es etwas, was häufig eben nicht bekannt ist. 4 bis 5 Minuten brauchen diese Teste, damit eben halt der Urin von hinten bis vorne durchzieht. Ich habe mal ein Patent auch gemacht für so einen Teebeutel. Da konnte man mich genau sehen. Nach 5 Minuten ist der Tee sozusagen durchgezogen, dann wurde so ein Smiley und habe das einfach mit so einem Schwangerschaftstest gemacht. Aber leider wollte es keiner haben. Aber interessant, fand ich es trotzdem interessant, dass man genau sehen kann, wie lange der Tee gezogen hat. Also so, weil jeder dieser Teste 5 Minuten zieht, sozusagen. Wenn Sie jetzt so einen Schwangerschaftstest machen, hier habe ich mal so 2 genommen, das ist die gleiche Patientin. Was hat der Hersteller falsch gemacht? Ist der damals der am meist verkaufte Schwangerschaftstest gewesen? Welcher? Warum ist der untere falsch? Er ist falsch bedruckt, das ist richtig. Also die haben die Kassette einfach falsch rum in die Druckmaschine gelegt. Normalerweise, das stimmt gar nicht, Sie haben recht, sorry. Tut mir leid, ich kenne meine eigenen Dias nicht immer. Also, nein, das ist richtig, Entschuldigung. Das ist richtig eben halt hier. Normalerweise geben Sie halt Ihren Urin da drauf, es läuft über das Testfeld zum Kontrollfeld. So ist das auch. Und den oberen haben Sie entsprechend eben halt falsch in die Druckmaschine gelegt. Und tausende von falschen Teststreifen halt auf den Markt gebracht, bis ich dann gesagt habe, irgendwie, als ich mir angeguckt habe, da ist ja irgendwie was faul. Habe ich auch zig Pakete umsonst gekriegt als Entschädigung, aber trotzdem ist es eben, der wurde fast ein halbes Jahr, wurde in Deutschland verkauft und man wundert sich dann nicht, warum da manche Leute nicht mit klarkommen. Vor allem in der Packungsbeilage stand es auch noch falsch drin, negativ nicht schwanger, Testfeld positiv. Also da sieht man eben halt auch, man sollte sich durchaus, wenn man solche Tests durchführt, auch einfach mit dem Prinzip mal ein bisschen auseinandersetzen, damit man das auch versteht, was da gemacht wird. Weil nicht jede Qualitätskontrolle bei solchen Herstellern immer zuschlägt, sozusagen, weil manche Hersteller das selber nicht ganz so verstehen. Wenn Sie solche Schnellteste machen, ist es auch immer ein Problem, zum Beispiel, dass diese Schnellteste, zum Beispiel hier Home Drug Testing, dass dann sowas auch über das Internet verkauft wird. Zum Beispiel, ich wünschte, meine Eltern hätten anders erfahren, dass ich trinke und fahre. Also es wird schon relativ aggressiv vermarktet, solche Schnellteste. Und dann werden dann zum Beispiel solche, wer bei mir Laborführung gemacht hat, hat das auch schon gesehen, eben halt solche Schnellteste werden dann auch eben auf dem Markt gegeben, verkauft sozusagen. Und eben das Problem ist eben halt da, dass auch da natürlich jeder Anwender, meist sind das Mütter bei ihren Töchtern, eben halt da überfordert ist, wenn sie irgendein positives Testergebnis haben. Und das ist etwas, was man schon irgendwie ein bisschen sich damit auseinandersetzen muss. Das fängt überhaupt an, dass man eben halt weiß, was das für Substanzengruppen sind, wie Methadon, Benzodiazepine, Kokain, Amphetamin, Cannabis, Opiate, Barbiturate und trizyklische Antidepressiva, die sie sozusagen eben 8 dieser Drogengruppen können sie auf einmal durchtesten. Das ist etwas natürlich schön, aber wenn dann irgendwas positiv ist, dann wissen sie eben nicht, ist es falsch positiv oder ist es richtig positiv. Gut, Sie können natürlich die Schränke Ihrer Tochter oder was auch immer da durchwühlen, aber so im Endeffekt ist natürlich immer die Gefahr groß, dass die Tochter irgendwann eine falsch positive Reaktion hat. Das ist auch immer im Straßentest der Fall, wenn Sie vorgetestet werden, dass Sie auch falsch positiv eben sind, weil eben entsprechend Sie irgendwelche Medikamente nehmen, die Kreuzreaktivitäten machen. Es ist auch wichtig zu wissen, es wird auch für alles werden Schnellteste angeboten, zum Beispiel immunologische Teste, wie zum Beispiel hier den HIV-Home-Test. Auch sowas gibt es für 19,50 Euro, der ist ein bisschen teurer geworden in der Zwischenzeit, funktioniert aber immer noch nicht. Und es ist sogar so, dass teilweise so, wie leider gibt es noch keine deutschsprachigen Gebrauchsanleitungen, wir hoffen, dass die einbegriffene englischsprachige, so steht das da wirklich, englischsprachige Gebrauchsanleitung hinreichend ist. Da sehen Sie eben halt, auch bei solchen schwerwiegenden Erkrankungen wie HIV oder Tumorerkrankungen wird so etwas verkauft. Und da es in Deutschland eine extreme so Gesundheitsbewusstsein gibt, gibt es irre viele Leute, die das machen, die das irgendwo beim Apotheker oder wo auch immer im Internet kaufen und mit ihrem Ergebnis dastehen. Und das ist ein echtes Problem. So, und zusätzlich gibt es eben halt viele, viele Störfaktoren. Wie zum Beispiel eben halt Medikamente, Hämolyse, die kreuzreagierenden Substanzen, Serumproteine. Wenn Sie ganz, ganz viel Protein drin haben, zum Beispiel eben jemand, der ein Plasmozytom hat, der ganz, ganz viel Immunglobulin hat, der ist mit allen immunologischen Testen hochpathologisch, ob Sie CRP messen, HIV oder ähnliches, weil Sie überhaupt, wenn Sie so ein Sandwich-Komplex, wenn Sie diese freien Signalantikörper wegwaschen können, können Sie das in so einem Wackelpudding nicht machen. Das funktioniert nicht. Deswegen sind diese Leute mit hohen Proteinkonzentrationen, also Plasmozytom oder Rheuma oder ähnliche Dinge, immer falsch positiv. Ganz, ganz hohe Werte haben die. Oder Niereninsuffizienz ist auch ein Problem. Nephrotisches Syndrom ist eher das Problem, dass sie die Antikörper auspinkeln. Also wenn Sie einen HIV-Test machen bei jemandem, der nephrotisches Syndrom hat, ist er immer negativ, weil Sie natürlich keine Antikörper gegen den HIV-Virus finden, weil er die ausgepinkelt hat. Und das muss man einfach auch im Kopf haben, wenn man solche Teste macht, dass sie, obwohl der Patient alle Symptome eines HIV-Patienten zeigt, dann ein negatives Testergebnis hat. Das sind so Dinge, die man einfach irgendwie sich mal so auf der Zunge zergehen lassen muss. Genauso eben klar, Transfusion ist klar, wenn Sie irgendwelche Antikörper bekommen, die dann eben kreuzreagieren oder Dinge vielleicht auch wirklich bekommen. Auch da muss man bei Transfusionen immer vorsichtig sein. Und eben heterophile Antikörper, beziehungsweise, also das sind Antikörper, wenn Sie jetzt mit mal irgendwelche, eine akute Infektion haben, produziert Ihr Körper eben Antikörper und dann können die immer auch stören bei diesen ganzen Antikörperreaktionen. Oder was ich eben schon gesagt habe, die Antitier-Antikörper, wenn Sie zum Beispiel eben die Hälfte von Ihnen hat Maus-Antikörper im Blut und die sogenannten HAMAs, Human-Anti-Maus-Antikörper, und dann diese Antikörper hier gelb markiert, können dann dazu führen, meistens führen die dazu, dass eben halt nicht nur ein Signalantikörper daran bindet, sondern 2 oder 3 daran binden. Und dann kriegen sie ein falsch positives Testergebnis. Und das haben wir so 5 bis 10 Mal im Jahr. Sind es so Leute, die haben dann irre hohe Werte, denn so Männer zum Beispiel mit einem 20.000er Beta-ACG, und dann fragt man sie, ob sie gerne Müsli essen, weil sie schon auch 30 Mal sind die Hoden biopsiert worden und nichts gefunden worden. Und dann nimmt man diese Maus-Antikörper raus und sie haben ein völlig normales Beta-ACG. Sowas passiert halt wirklich. Und da Frauen, die Testosteron produzierenden Tumor, hatte ich letztes Jahr zum Beispiel eine Frau, da musste ich schon lachen, weil die total groß und feminin war und so, die konnte keinen Testosteron produzierenden Tumor haben, weil dann wächst ihnen innerhalb von 2 Wochen so ein Bärchenfell als Frau wie mir und das kann nicht sein und Die hatte aber überall Testosteronwerte in den immunologischen Testen an 5 verschiedenen Universitätskliniken. Die waren doppelt so hoch wie meine und ich habe schon hohes Testosteron. Und dann haben wir uns wirklich mit speziellen Methoden angeguckt, eben so chromatografischen Methoden, wie hoch ist das Testosteron wirklich? Und sie hatte da ein erniedrigtes, weil eben der Antikörper für Testosteron mit einer Substanz, die sie erhöht hatte, die aber überhaupt keine Klinik machte, eben kreuzreagierte. Und dadurch hatte sie eben halt ein falsch positives Testergebnis und konnten wir dann nachmessen und sie war ihren Testosteron produzieren tumorlos. Und dann kriegt man auch mal eine Weihnachtskarte und freut man sich, weil die Leute sind natürlich in Angst und Schrecken, wenn sie dann solche Werte haben und jeder Abklärung eines testosteronproduzierenden Tumors zum Beispiel. Also deswegen muss man immer auch, wenn sie solche Dinge haben, die irgendwie, wo sie einen Patienten haben, der irgendwie so eigentlich keine Klinik zeigt, dann rufen sie einfach mal im Labor an, ob die da nicht noch eine Idee haben. Also das kann dem Patienten schon echt helfen. So, wichtig ist eben halt bei immunologischen Testen wirklich auch immer das Material nehmen, was angegeben wird. Also Serum oder eben halt, meistens ist es Serum. Wenn man jetzt so verschiedene Tests miteinander vergleicht, jetzt habe ich hier mal PSA, da gibt es eben halt im Moment ungefähr so 70 verschiedene Teste in Deutschland, dann will man natürlich auch wissen, wie gut sind die. Und man macht da verschiedene testet man verschiedene Dinge aus, einmal die Präzision, also 10-mal messen, kommt immer 10-mal das Gleiche raus. Möchte man natürlich möglichst. Dann möchte man richtig messen. Also wenn ich das messe, PSA, dann möchte ich da auch den Wert richtig messen und nicht irgendwie immer präzise 2 Mikrogramm zu hoch, sondern immer auch eine Richtigkeit. Sowas kann man austesten, genauso auch die Stabilität. Das ist eben wichtig, dass eine Methode möglichst immer stabil die gleichen Werte gibt. Also wenn ich über 3 Wochen Ihre Probe, die gleiche Probe messe, soll immer der gleiche Wert rauskommen und nicht, weil das Gerät irgendwie die Lampe schlechter wird oder die MTA müde wird oder was auch immer, entsprechend sie einen ganz anderen Wert bekommt. Auch das muss man erst testen. Verschleppung. Was ist das? Verschleppung ist in der Analytik natürlich das Problem, dass Sie, wenn Sie vorher einen HIV-Patienten haben, der hochpositiv war und Sie nehmen die gleiche Spitze oder die gleiche Messküvette, dann kann eben entsprechend der Patient danach noch schwach positiv sein. Und das ist immer auch wichtig, weil das kommt auch nicht so selten vor, bei uns glücklicherweise nicht, weil wir immer einmal Messzellen nehmen und einmal Messspitzen für solche Fälle, damit so etwas, so eine Verschleppung nicht stattfinden kann. Aber das machen andere nicht, weil es auch teuer ist, immer neue Spitzen, neue Messzellen zu nehmen. Gut, und da ist es etwas, was durchaus leider immer auch andere gibt, die das mehr auf den Preis gucken. Robustheit heißt einfach, wenn Sie 5 Leute daran setzen, den Test machen, sollen alle irgendwie möglichst ein robustes Ergebnis bekommen, nicht erst ein halbes Jahr eingearbeitet werden und nur der Test funktionieren, wenn eben halt Venus mit Mars im Zenit stehen oder sowas, sondern das muss einfach immer laufen, auch wenn man irgendwie nachts das Gerät anstellt. Analytische Sensitivität und Spezifität, das ist halt eben halt möglichst niedrig messen zu können und Spezifität möglichst das Richtige zu messen. Und dann kommen noch die diagnostische Sensitivität und die Spezifität, die man für jeden immunologischen Test austesten muss. Was ist das? Diagnostische Sensitivität ist eben die Wahrscheinlichkeit, mit der Kranke richtig erkannt werden und die diagnostische Spezifität, Wahrscheinlichkeit, mit der Nicht-Kranke richtig erkannt werden, also Gesunde. Das ist auch etwas, was man immer austesten muss für jeden Test. Auch den sogenannten positiv-prädiktiven Wert, also mit der Wahrscheinlichkeit, wenn Sie ein positives Testergebnis haben, dass der Patient wirklich auch positiv ist. Und da gibt es so 4 Feldertafeln, die man dann für solche Teste ausführt und wo man diese ganzen statistischen Parameter misst. Und das ist auch etwas, ich möchte nur ein Beispiel bringen. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel auch einer meiner Lieblingsbilder, so ein Schwimmbad in Japan, und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Test allen diesen Leuten durchführen würden und Sie hätten jetzt mal also einen Test, eine Screening-Untersuchung, wo eine Krankheit ist, die asymptomatisch ist, die so 1 zu 1000 Personen auftritt und die Krankheit soll im Serum nachweisbar sein und die Sensitivität ist 99% und die Spezifität ist 98%. Das kann man durchrechnen. Solche guten Teste gibt es nicht. Weder bildgebende Verfahren sind so, noch molekularbiologische Verfahren, noch irgendein anderes Verfahren hat so gute Sensitivitäten und Spezifitäten. Ich will Ihnen trotzdem nur mal erzählen, wenn man das so durchrechnet. Und Sie haben jetzt mit mal ein positives Testergebnis. Wie hoch schätzen Sie Risiko ein, dass Sie an der Krankheit wirklich erkrankt sind? Und das ist genau 5%, nicht mal 5%. Das kann man ausrechnen. Also wenn man jetzt 100.100 Getestete, sind 100 Kranke und 100.000 Gesunde bei einer Prävalenz von 1 zu 1.000. Und man hat bei 99 der 100 Kranken sind erkannt worden. Einer ist übersehen, das ist eben halt diese diagnostische Sensitivität. Das andere ist die diagnostische Spezifität. Wenn man das durcheinander rechnet, bei allen richtig Positiven zu allen Positiven, haben sie 4,7%. Das heißt, nur 5% der Patienten sind richtig positiv, 95% sind falsch positiv. Das ist bei Mammographie so und das ist bei vielen anderen Screening-Verfahren so. Das heißt, wenn Sie ein gesundes, also ein ungescreentes, also ein Kollektiv nehmen, was nicht sozusagen Krankheitssymptome hat, wie Mammographie zum Beispiel, und Sie machen so Screening-Untersuchungen, ist die Gefahr groß, dass Sie falsch positive Testergebnisse haben. Rein statistisch. Wenn Sie ein negatives Testergebnis haben, sind Sie zu 99,999% sicher. Deswegen macht man das auch. Bei einem negativen Testergebnis, super, haben Sie kein Mammakarzinom. Bei einem positiven Testergebnis sind 95% falsch positiv. Manche sagen auch, sind nur 94 oder 93% falsch positiv. Das ist je nachdem, welcher Quelle Sie sozusagen vertrauen. Aber so ungefähr ist es. Und deswegen muss man immer auch diese Leute, die positiv sind, nachtesten mit einem anderen Verfahren, damit man eben halt wieder Falsch-Positive mit den Richtig-Positiven sozusagen, dann hat man ja vorgescreent und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, entsprechend ein richtig-positives Testergebnis zu bekommen. Gut, also das kann man auch grafisch darstellen. Das heißt also, wenn Sie so eine Screening-Methode machen und Sie haben irgendwo einen Cut-Off, dann haben Sie bei eben, wenn ich Sie jetzt zum Beispiel testen würde auf irgendeinen Tumor, der selten vorkommt, sagen wir mal, ich würde jetzt auf Prostatakarzinom, ein paar Männer haben wir hier, dann sind aber die Kranken, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei jungen Männern was finde, geht hier gegen null. Aber die Zahl der Falschpositive nimmt nicht ab, sozusagen. Das heißt, Sie haben mehr Falschpositive als Richtigpositive. Das ist so eine Message, die Sie einfach auch nochmal mitbekommen müssen. Deswegen macht man auch so wenig Screening-Untersuchungen, weil eben halt immer so viele Leute in Angst und Schrecken versetzt werden. Dankeschön. Das machen wir nicht mehr. Kommt auch nicht in der Klausur vor.